Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Jana Münkel. Zu Gast ist
Ulrike Gero, Professorin für Europapolitik an der Universität Bonn. Herzlich willkommen, Frau Gero.
Hallo.
Schön, dass Sie da sind, im Nachbarstudio zugeschaltet oder aus dem Nachbarstudio. Ich habe erstmal eine Begriffsfrage an Sie, Frau Gero. Wenn Sie das Wort Routinetreffen hören, was ist dann Ihre Assoziation?
Naja, eigentlich eine gute, also Routinen oder man kann ja auch sagen Rituale braucht ja jeder Mensch. Also ich habe auch zum Beispiel montags vormittags von 9 bis 11 meine Office-Besprechung mit meinem Team und das ist eigentlich ganz gut, um die Woche zu strukturieren. Also alles gut mit Routinen.
Dann würde ich sagen, wünschen wir der SPD mal ein bisschen Glück. Das ist nämlich der Begriff, den SPD-Chef Lars Klingbeil verwendet, um ein Treffen von SPD-PolitikerInnen zu beschreiben. Die werden sich heute zum Thema Ukraine und Russland zusammensetzen. Wir gucken es uns gleich genauer an und können dann vielleicht auch mal sehen, wie viel Routine da eigentlich möglich ist. Frau Gero, wir haben ja gerade schon über den Begriff Routinetreffen gesprochen. Das ist das, was Lars Klingbeil sagt, was seine SPD heute tut. Und zwar geht es da ums Thema Russland und Ukraine. Was halten Sie denn von diesem Begriff Routine für diese Krise Ukraine und Russland?
Natürlich glaube ich, dass dieses Treffen, das Herr Klingbeil da meint, Ukraine, SPD, ist ja eher ein Krisentreffen, ja, weil die SPD offensichtlich Klärungsbedarf hat, wie sie sich jetzt da positioniert.
Wie würden Sie das Sich-Gebaren der Bundesregierung allgemein bei diesem Thema beschreiben? Ich habe da ein bisschen was zusammengestellt. Also man liest da von Rumeiern, man liest von keinem klaren Kurs. Wie würden Sie es beschreiben?
Das ist sicherlich zutreffend, ja, oder aus ukrainischer Sicht zutreffend. Das kann man ja so sagen. Das hat ja auch der ukrainische Botschafter mehrfach gesagt. Ich glaube tatsächlich, dass die Bundesrepublik Deutschland in einem schwierigen Kontext ist. Einerseits geht es um Europa. Wir wollen ja auch gemeinsam europäisch auftreten. Andererseits gibt es in dieser Frage, wie ja immer schon, auch eine Menge amerikanischen Druck. Ja, also das ist ja auch NATO versus Europa irgendwo. Das ist ja auch ein leidiges Thema. Und insofern haben wir ja dann auch noch die SPD mit einer spezifischen Tradition zu Russland. Ja, also ich sage nur mal Herbert Wehner, Egon Bahr und so weiter. Also da sind ja lange Linien, die jetzt da irgendwie gekreuzt werden müssen. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das alles schwierig ist.
Und die SPD, ja, würde ich sagen, macht auch den Eindruck, dass es schwierig ist, auch wenn es jetzt verbal so runtergekocht werden soll. Lars Klingbeil hat eben verschiedene SPD-PolitikerInnen eingeladen. Ich kann ja mal ein paar Namen nennen, zum Beispiel Verteidigungsministerin Christine Lambrecht, Entwicklungsministerin Svenja Schulze, Kanzleramtschef Wolfgang Schmidt ist auch dabei. Und das ist laut Klingbeil das Ziel dieses Treffens.
Weil mitten in Europa ein Krieg droht. Und es ist Aufgabe der größten Regierungspartei, über die Frage zu reden, was kann jetzt eigentlich alles getan werden, damit mitten in Europa Frieden herrscht. Und das ist das, wofür die SPD seit 158 Jahren steht, Frieden zu organisieren. Wir haben das an vielen anderen Stellen durch einen klugen Weg geschafft. Und darum geht es auch, den heute zu beraten.
Und ich finde es ganz spannend, wenn wir da nochmal bei diesem Begriff Routine und dem, was Sie angesprochen haben, dieser Krise bleiben. Ich finde das, was er da sagt, das klingt zwar ruhig, beinhaltet ja aber eben wirklich so eine ganz große Aufgabe, auch eine ganz große brenzlige Aufgabe, die da gerade im Raum steht. Und dieser Widerspruch zwischen, das ist eigentlich nur ein Routinetreffen, aber wir haben ein ganz großes, hehres Ziel, das erschließt sich mir nicht so.
Naja, also die Bundesrepublik Deutschland steht natürlich besonders ins Kritik, weil wir Anführungsstriche nationale Interessen mit diesem Gazprom seit langen Jahren gemacht haben und damit natürlich sowohl die USA als auch Europa erregt haben. Das war ja auch nicht abgestimmt. Übrigens, das geht ja auch schon seit 10 Jahren. Es ist nur mal in Erinnerung. Ja, also diese Gazprom-Geschichte, das läuft seit 10 Jahren. Das ist damals niemandem aufgefallen. Schon damals haben die Polen opponiert und andere. Das war uns damals egal. Jetzt poppt das auf und Deutschland hat ein spezifisches Problem. Und wenn Sie nochmal auf Ihre Liste zurückgehen, ja, was mir bei der Liste der Teilnehmer jetzt aufgefallen ist, ist, dass Manuela Schwesing gar nicht dabei ist, ja, weil natürlich läuft das da in Rügen auf, diese Pipeline, und es ist ja bekannt, dass da jetzt auch eine Stiftung gegründet wurde. Also wir verhandeln hier natürlich ökonomische Interessen, auch der deutschen Industrie, aber auch natürlich der deutschen Energiesicherheit gegenüber geostrategischen anderen Interessen, und das ist nicht einfach, ja.
Es gibt noch einen, der nicht dabei ist, der sich am Wochenende aber in seinem Podcast geäußert hat und Erklärungen anbietet. Und der klingt so.
Und ich hoffe sehr, dass man endlich auch das Säbelrasseln in der Ukraine wirklich einstellt. Denn was ich dort vernehmen muss, auch an Schuldzuweisungen Deutschland, wegen der ja vernünftigen Absage an Waffenlieferungen, das schlägt manchmal doch fast den Boden aus.
Das Sie haben es bestimmt erkannt, das ist Altkanzler Gerhard Schröder. Ich finde, der hat ja so eine sonore Radiostimme eigentlich. Ja, der sieht sich selbst als Russlandversteher. Müsste die SPD da, wenn Sie sich das anhören, was er da gerade gesagt hat, müsste die SPD da mehr auf Schröder hören, Frau Gero?
Naja, also erstmal hat Herr Schröder, glaube ich, als Ex-Kanzler schon eine sehr unrühmliche Rolle, sich da, also auch noch diese Bilder in Erinnerung mit Putin und dem Patriarchen, ja, und die lupenreine Demokratie, das ist schon sehr unrühmlich, finde ich, für einen Ex-Kanzler. Aber dahinter steht natürlich die Frage, wie gehen wir mit diesem Konflikt um? Also Russlandversteher, um mal da zu bleiben, finde ich keinen negativen Begriff und ich ärgere mich seit längerem, dass der so negativ besetzt ist. Ja, es gab mal Egon Bahr und Herbert Wehner, da waren wir froh, dass wir Leute hatten, die die damalige Sowjetunion gut verstanden haben. Verstehen ist etwas Gutes und sich hineindenken in die Position eines anderen ist natürlich auch der erste Weg zu einer Konfliktentschärfung. Ja, das heißt jetzt nicht, dass man Herrn Schröder in dieser Frage folgt, aber ich glaube, dass das Verhältnis zu Russland von Europa aus gesehen nochmal ein anderes ist als zu den USA. Das ist etwas, was hier zwischen dieser transatlantischen Dimension und auch der Europäischen Union, glaube ich, für gerade Deutschland sehr schwierig ist zu verhandeln. Und wir müssen uns schon mal daran erinnern, dass wir einfach mehr hundertjährige Geschichte mit Russland. Und dieses permanente Pushing-Bashing finde ich tatsächlich auch, also nicht, dass Putin ist höchst problematisch, ja, dass mich keiner missversteht, aber diese doch recht einseitige, immer ist Putin an allem schuld und Putin-Bashing und so weiter. Und wer Putin versteht, ist dann auch noch ein Putin-Versteher und wer dagegen redet, so. Das finde ich tatsächlich auch relativ einseitig. Ja, wir müssen uns mal angucken, auch was Europa gemacht hat mit diesem Ausgreifen der NATO in den Osten hinein. Das sind schwierige historische Themen.
Trotzdem finde ich es ganz spannend, wenn wir auch noch mal auf Schröder zurückkommen. Ich war jetzt überrascht, dass Sie ihn da eher in Schutz nehmen. Ich kann mir nicht helfen. Ich sehe das schon so, als da versucht einer, der eigentlich jetzt gerade da keine Rolle mehr spielt, der sich zwar äußert, aber eben zum Beispiel zu so einem Treffen nicht eingeladen wird, schon nochmal seine eigene Partei eigentlich zu demontieren.
Nein. Also erstmal habe ich ja Schröder nicht in Schutz genommen, ad personam. Ich habe nur gesagt, dass die Bundesrepublik in ihrer Geschichte und in ihrer, vor allen Dingen auch die SPD, in ihrer Tradition und vor allen Dingen nochmal die Gemengelage zwischen Russland, wir auf dem Kontinent als Europa mit diesem Russland, ja, wir können ja auch nicht davonlaufen oder irgendwie eine Mauer zwischen uns und Russland bauen. Und da gibt es tatsächlich eben transatlantische Interessen, die nicht immer kongruent sind. Und in diesem Spannungsverhältnis spielt das alles statt. Und das führt oft dazu, dass wir, wenn wir über die letzten 20, 30 Jahre reden, also seit dem Mauerfall oder seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion, dieses Russland verstehen im Sinne von, wie haben wir uns denn ausgedehnt in den Osten hinein und welche Reaktionen sind da jetzt gekommen? Ich sage nochmal Georgienkrieg und so. Ja, das gehört alles in diesen Topf. Und deswegen kann man auch diese Ukraine, Maidan und so weiter, glaube ich, nicht singulär betrachten, wenn man Putin Anführungsstriche verstehen will. Ja.
Und nicht nur die SPD berät sich, der UN-Sicherheitsrat berät sich heute Nachmittag ebenfalls zum Thema Russland und Ukraine. Und das sind öffentliche Beratungen, ist aber eher kein Routinetreffen, ist nämlich immerhin das erste Mal, dass sich der UN-Sicherheitsrat ganz konkret mit dieser Konfliktlage jetzt auseinandersetzt. Und es wird nicht mit Lösungen gerechnet. Es wird eher als Versuch gesehen, mit Russland im Gespräch zu bleiben und auf internationaler Bühne verbal Druck auszuüben. Ulrike Gero ist mein Gast heute. Frau Gero, als Europapolitik-Professorin an der Uni Bonn, wie viel Hoffnung haben Sie, dass da was bei rumkommt auf diesem internationalen Parkett?
Naja, also bei der UNO ist das natürlich immer schwierig, ja, weil das dann doch immer sehr verhaltene Verhandlungen sind. Aber um das mal zu kontextualisieren, es gibt ja auch noch den NATO-Russland-Rat. Also es ist ja absolut die Vorgabe, dass wir im Gespräch bleiben mit Russland. Ich glaube, das geht auch gar nicht anders in Europa. Und für Europa ist, glaube ich, wichtig, darauf würde ich gerne hinaus, dass wir diesen Konflikt da jetzt auch nicht als einen Konflikt sehen können, der vom Himmel fällt, ja, sondern das hat sich ja lange aufgebaut. Also ich würde gerne an den Maidan erinnern oder eigentlich an die Orange Revolution, ja, mit Julia Timoschenko 2008, die ja auch auf der Münchner Sicherheitskonferenz gefeiert wurde. Dann kamen diese Korruptionsgeschichten. Aber die Ukraine ist natürlich ein europäisches Anliegen und der Maidan stand ja sozusagen vor dem allen. 2014 im März da wurden die europäischen Flaggen gehisst. Ja? Also ich bin da gewesen. Ich habe diese Roxana, diese Freiheitssängerin erlebt. Also das, man kann sich das wirklich nicht vorstellen, mit welcher beherzten Herzblut diese Ukrainer wirklich Anführungsstriche ihren Freiheitskampf gemacht haben. Ja? Und daraus entwickelt sich dann dieser wirklich zähe Konflikt mit der Besetzung der Krim. Wir intervenieren, wir tun aber trotzdem nichts. Wir geben ein im Prinzip Assoziierungsversprechen, viel zu wenig Geld und so weiter und so weiter. Das heißt, wir haben hier eine mindestens 6-7-jährige Vorgeschichte einer Ukraine, Ukraine, die wir irgendwie im Schwebezustand lassen. Und das finde ich tatsächlich ganz traurig, wenn man sich dagegen stellt, das Engagement dieser jungen Ukrainer. Ich war im letzten Monat zweimal in Kiew. Ich kann Ihnen sagen, ich habe die tollsten Diskussionen über Europa mit diesen 20, 30-jährigen Ukrainern, die davon träumen, ja, irgendeine Perspektive zu bekommen.
Sie haben das jetzt europäische Aufgabe genannt. Was ich mich da immer frage, ist das so mit der Brille als Europapolitikprofessorin, meinen Sie da die EU oder meinen Sie tatsächlich Europa als geografisches Gebilde?
Ja, natürlich meine ich Europa, ja. Also über die EU könnte man viel erzählen, aber natürlich ist die EU teilweise eine institutionell und auch langsame und teilweise auch verkrustete Institution, ja, die eben nicht immer funktioniert oder in diesen strategischen Fragen dann auch nicht die Einigkeit erzielt. Das hat ja Annalena Baerbock jetzt auch nochmal versucht, ja, europäische Lösung für die Ukraine. Aber wir müssen Europa denken, darum geht es mir. Ich meine, ich habe relativ viele Bücher dazu geschrieben, zum Beispiel eins über die Europäische Republik, ja. Ich habe mich wahnsinnig gefreut, das wissen ja die wenigsten Leute, aber im Koalitionsvertrag, ja, Zeichen 4413 bis 4421 steht drin, dass diese Bundesregierung die Gründung eines föderalen europäischen Staates befürwortet. Ja? Das heißt, wir müssen Europa von den Grenzen her denken. Wir müssen gucken, dass wir keine Mauern um Europa bauen. Das gilt übrigens für den Süden, Palermo, genauso wie Odessa und die Krim und die Ukraine. Und insofern, wenn ich Europa sage, meine ich Europa als kulturelle, als politische Einheit. Ja.
Wenn wir aber jetzt dann nochmal auf das Treffen des UN-Sicherheitsrats heute gucken, Russland ist da ja einer der 5 Vetomächte. Das heißt, da ist ausgeschlossen, dass wirklich übers Sprechen hinaus was passiert. Also Russland könnte mögliche Sanktionen sofort wieder kassieren. Wenn ich mir da diese internationale Bühne angucke, dann spielt da die EU oder spielt Europa an sich eigentlich eine ziemlich geringe Rolle. Da geht es dann eher um diese Aggressionslinien. Aber wie viel hat denn da Europa dann wirklich zu melden?
Ja, aber genau das ist ja das Problem. Also wir reden ja seit längerem darüber, dass wir einen europäischen Sitz im Sicherheitsrat wollen, dass wir, ne, die Briten sind jetzt aus der EU raus, dass der französische Sitz aufgewertet wird. Das hat ja Kramp-Karrenbauer sogar noch vorgeschlagen, als die Parteivorsitzende war und so weiter und so weiter. Das sind alles lange, zähe Debatten. Aber wenn wir jetzt auch in diesem pandemischen Geschehen nicht kapiert haben, dass wir eine emanzipatorische Strategie für Europa brauchen, ja, irgendwo zwischen China und den USA und all diesen geostrategischen Kontexten, dann tut mir das und zwar seit langem in der Seele leid. Und dieser Ukraine-Konflikt ist der beste Konflikt dafür, das beste Beispiel dafür, dass wir als Europäer sozusagen aus einer europäischen Perspektive nochmal darüber nachdenken sollten, ohne uns nur auf den UN-Sicherheitsrat und diese, wie Sie sagen, ja, diese veto-aggressiven Positionen USA versus, das sind ja eigentlich kalte Kriegsformate, die brauchen wir doch nicht mehr im 21. Jahrhundert.
Wir brauchen eine Tür in eine neue Zeit. So hat sich der bayerische Ministerpräsident Markus Söder in einem ARD-Interview geäußert im Hinblick auf mögliche Lockerungen der Corona-Maßnahmen. Und ich finde ja die Formulierung in eine neue Zeit ganz gut. Fühlt sich tatsächlich ja so an wie eine andere Zeit, in der wir jetzt leben und vielleicht eine andere Zeit, die irgendwann mal wieder kommen könnte. Worauf freuen Sie sich denn besonders in so einer neuen Zeit, wann auch immer die dann da sein mag, Frau Giraud?
Ja, mir fällt jetzt spontan Stefan Zweig ein. Ja, der Zeitgenossenschaft ist es verwehrt zu verstehen, in welcher historischen Epoche sie sich befindet. Ja, weil man kann ja in der Rückschau immer sagen, keine Ahnung, 1918 bis 33 war die Weimarer Republik und so weiter. Aber solange man das Anfangsdatum kennt, können wir jetzt sagen, seit 89 oder was sind wir in der was auch immer Zeit und das geht jetzt irgendwie vorbei, Wiedervereinigung und so. Ja, und insofern sage ich tatsächlich, Herr Söder hat insofern recht, als dass Corona wahrscheinlich eine Zäsur ist, in ganz vielerlei Hinsicht, politisch, gesellschaftlich, sozial, deren Dimensionen wir noch gar nicht verstehen. Also was sich alles transformiert hat, ja, während wir auf das Virus geschaut haben. Und insofern glaube ich tatsächlich, das ist eine Zäsur und danach wird irgendwas Neues kommen, aber wir wissen es noch nicht. Aber wenn die Geschichtsbücher 2050 geschrieben werden, dann können wir sagen, 2020, da ist irgendwas zu Ende gegangen und was Neues hat angefangen.
Da lernen die Schülerinnen und Schüler dann in einer Doppelseite oder vielleicht auch mehr, was damals war, in dieser alten Zeit dann. Ja, wenn es nach Markus Söder geht, dann dürfte diese neue Zeit aber vielleicht schon Mitte Februar beginnen.
Die Inzidenz ist auf Dauer nicht mehr aussagekräftig, wenn vor allen Dingen weniger getestet wird oder auch möglicherweise auch nicht mehr die Kontaktverfolgung so stattfindet. Also brauchen wir eine klare nochmal Übersicht, was in den Krankenhäusern ankommt. Und dann, wenn es dort eben zu keiner Überlastung des Gesundheitssystems führt, ja, dann müssen wir einfach viel mehr Freiheit zurückgeben. Das ist immer eine Abwägung Sicherheit auf der einen Seite und Freiheit. Und wenn die Sicherheit gewährleistet ist, dann muss es eindeutig mehr Freiheit geben.
Frau Giraud, Sie haben sich recht vehement gegen einige Corona-Maßnahmen ausgesprochen. Da müsste Sie doch eigentlich sehr freuen, was Markus Söder da jetzt sagt, oder?
Also erstmal finde ich das ja jetzt interessant, dass Herr Söder noch Herrn Buschmann, unseren Justizminister, überbietet, der ja gesagt hat, am 21. März mit Frühlingsanfang ist sozusagen Freedom Day. Und dass Herr Söder, der ja nicht bekannt war oder eher bekannt war für, sagen wir mal, doch sehr restriktive Maßnahmen, der, wenn ich das kurz erwähnen darf, auch vom Bayerischen Verfassungsgerichtshof einen Rüffel bekommen hat, dass das alles tatsächlich illegal war, ja, dass der jetzt noch unseren Justizminister überbietet, das freut mich natürlich.
Was ich mich trotzdem frage, wenn wir über Lockerungen reden, Omikron rauscht ja jetzt nicht gleichmäßig durch Deutschland durch. Also hier in Berlin sind die Inzidenzen gerade sehr hoch, in Bremen zum Beispiel auch. In Sachsen gibt es noch ein bisschen niedrigere Zahlen, das nimmt jetzt erst an Fahrt auf. Das heißt, aus meiner Sicht ist es gerade nicht so gut vermittelbar, jetzt zu lockern, wenn woanders diese Welle noch gar nicht auf diesen Höhepunkt zusteuert.
Man kann natürlich auch ins europäische Ausland gucken und sagen, dass in Großbritannien das durchgerauscht ist und keinen nennenswerten Anstieg von Hospitalisierungen hervorgerufen hat. Ich habe letzte Woche gerade vielfach mit Briten telefoniert, die hatten das irgendwie alle. In Spanien ist das heruntergestuft worden, ganz offiziell vor 2 Wochen, auf den Zustand einer Grippe von der Gesundheitsministerin und auch von Sanchez. Dänemark hat vor, glaube ich, 4 Tagen alle Maßnahmen beendet. Das heißt, es gibt ja offensichtlich europäische Vergleichsländer, die anders darauf reagieren und die eben, wie Herr Söder jetzt auch sagt, dass die Inzidenz nicht mehr das Kriterium ist und eben sagen, wir können das jetzt machen.
Jetzt gibt es hier auch einige Stimmen, die Markus Söder widersprechen. Zum Beispiel der Gesundheitspolitiker der Grünen, Janosch Dahm, der sagt, wir können hier jetzt gar nicht so schnell entscheiden, weil wir gar nicht so richtig eine Entscheidungsgrundlage haben. Und auch der Bürgermeister von Bremen, Andreas Bovenschulte von der SPD, der macht schon deutlich, wir müssen da vorsichtig sein.
Insbesondere wenn die Situation auf den Intensivstationen so stabil bleibt und wenn sich bei den Normalbetten zeigt, dass da ganz wesentlich auch Menschen mit Corona und nicht nur wegen Corona liegen. Auf der anderen Seite, wir haben schon immer wieder böse Überraschungen erlebt. Insofern bin ich ein großer Anhänger davon, eher vorsichtig vorzugehen. Aber richtig ist, wir können in der jetzigen Situation uns auch nicht einer Perspektivdebatte verschließen.
Also ich höre da auch raus, schon so eine Offenheit dieser Debatte gegenüber, aber gleichzeitig so diese Handbremse, die ich schon für richtig halte, zu sagen, wir können nicht wissen, was in ein paar Wochen ist. Es könnte sein, dass vielleicht noch eine neue Variante wiederkommt. Und wenn wir jetzt klar kommunizieren, dann ist der Freedom Day. Damit sind wir ja schon mal auf die Nase gefallen. Dann finde ich das kompliziert.
Ja, die Frage ist ja, wie Sie Vorsicht sozusagen machen wollen. Man kann ja auch die Vorsicht in die Eigenverantwortung der BürgerInnen legen. Ja, also die Frage ist ja, muss die Vorsicht sozusagen über politische Maßnahmen erfolgen oder können wir erwachsen und mündig mit einer Krise umgehen? Und die Leute gucken sich das an und können dann auch vielleicht selber entscheiden, ob sie schon ins Restaurant gehen oder doch noch nicht. Also das wäre zum Beispiel jetzt mal mein Einwand. Und ansonsten haben wir natürlich 2 Jahre lang mit angebremster Handbremse oder so gefahren. Und wir haben tatsächlich, gucken Sie jetzt mal zum Beispiel auf Bremen, ja, also auch diese Korrelation von Impfquote und Inzidenzen. Wir sehen einfach, dass da alles vieles nicht gestimmt hat von dem, was uns gesagt wurde. Insofern wäre ich schon dafür, dass wir uns das mal ganz nüchtern angucken und ein bisschen mehr Eigenverantwortung wagen.
Mal gucken, wie nüchtern die Runde der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten das macht. Die nächste Bund-Länder-Runde ist am 16. Februar. Da soll dann über Perspektiven gesprochen werden. Und über den Umgang mit der Corona-Politik schreiben Sie, Frau Gero, gerade auch einen Essay. Der erscheint am 14. März bei Westend. Und der Titel lautet »Wer schweigt, stimmt zu« über den Zustand der Zeit und darüber, wie wir leben wollen. Warum sollte man den lesen?
Ich habe das oder schreibe das Buch jetzt genau hinein in diese Debatte, die wir gerade führen. Ja, Lockerung, wann und wie schnell. Ich habe hier nochmal zurück zu Herrn Söder und dem Zitat. Ja, ich wehre mich eigentlich auch begrifflich gegen solche Formulierungen wie, dann können wir ein bisschen Freiheit geben. Ja, also mir wurde meine Freiheit de facto nie genommen. Und das sind schon, ich finde, ganz sprachliche Verwirrungen. Ich habe den Essay genau deswegen geschrieben, weil ich jenseits von Corona mal gucken wollte, wie gehen wir jetzt als Gesellschaft damit rum, wenn wir da draußen sind. Es sind ja ganz viele Fragen auf dem Tisch, ja, die nicht geklärt sind. Wir waren 2 Jahre lang in einem gesellschaftlichen Ausnahmezustand, der extrem polarisiert hat. Wir müssen eine Gesellschaft zusammenführen, wir müssen wieder moderieren, wir müssen aber auch mal gucken, welche Kollateralschäden sind überhaupt entstanden. Und um diese Debatte so ein bisschen loszutreten, in der Frühlingsschmelze von Corona und Omikron habe ich diesen Essay geschrieben.
Frau Gero, nutzen Sie Spotify?
Ja, teilweise. Also, aber nicht, ich bezahle nicht, ja. Dann muss man immer diese Werbung ertragen. Aber manchmal mache ich das.
Und dann eher für Musik oder eher für Podcasts?
Eher für Musik.
klare Ansage. Bei mir ist so eine Mischung und wir als Sender sind da auch aktiv. Die, die uns zuhören, die kennen Spotify ja möglicherweise von unserer Empfehlungsliste Deutschlandfunk Kultur Recommends. Da finden Sie 9 Songs aus unserem Programm. Und Spotify kriegt aber abseits davon momentan ziemlich viel Aufmerksamkeit. Es geht konkret um den Podcast eines US-Comedians, The Joe Rogan Experience heißt der. Der hat zum Beispiel einen Infektiologen interviewt, der sich sehr laut gegen das Impfen ausspricht. Und daraufhin haben letzte Woche 2 MusikerInnen, Neil Young und Joni Mitchell, gesagt, dass sie ihre Musik nicht mehr bei Spotify sehen möchten. Und jetzt hat Spotify wiederum reagiert. Und wir wollen uns erstmal auf den Stand dieser Debatte bringen. Meine Kollegin Bussa Thiam beschäftigt sich heute damit. Bussa, wie hat Spotify denn reagiert?
Ja, also Spotify plant einen Disclaimer, will alle Beiträge zu Covid-19 in Zukunft mit einem Hinweis versehen, der Nutzerinnen und Nutzer zu wissenschaftlich fundierten Informationen aus verlässlichen Quellen führen soll. Der Gründer und Chef von Spotify, Daniel Ek, der hat diesen Schritt gestern in einem Blogpost angekündigt. YouTube, wo die Videos zum Podcast auch veröffentlicht werden, hat die letzte Folge mit dem Impfkritiker Malone gesperrt. Auf Spotify kann man sie aber weiterhin hören. Und auch andere soziale Netzwerke haben reagiert. Von Twitter wurde der Impfkritiker Malone einen Tag vor der Aufnahme des Podcasts wegen des Verbreitens von Fake News gesperrt. Und das ist eine Sache, die Joe Rogan irritierend findet, da er alle Tweets gelesen habe und sie als nicht problematisch einordnet.
Ulrike Gero, wenn Sie das hören, wie schauen Sie dann darauf? Ist das eine notwendige Diskussion, die da geführt wird? Beziehungsweise ist mit diesem Hinweis, den Spotify da jetzt angekündigt hat, ist da alles getan?
Also ich finde erstmal, das ist jetzt echt mal eine unnötige Werbung für Spotify und ich finde die Selbstermächtigung von diesen YouTube, Spotify und so weiter Kanälen, dass die sozusagen entscheiden, was jetzt fake ist und was nicht fake ist, das finde ich tatsächlich sehr problematisch. Da müsste man nochmal gesondert darüber diskutieren, aber das ist natürlich Zensur und wir leben in Demokratien, in denen normalerweise alles gesagt werden darf, es sei denn, es ist nicht auf dem Boden des Grundgesetzes und darüber entscheiden aber Gerichte. Ja? Also es entscheiden nicht irgendwelche Leute, die bei Spotify oder YouTube sitzen, darüber, was eine echte Quelle ist und was keine echte Quelle ist und so weiter. Also ich finde das seit langem extrem bedenklich und bin da echt bei Voltaire. Das heißt, ich mag mit dir nicht übereinstimmen, aber ich tue alles dafür, dass du sagen kannst, was du denkst. Und dann wird die Diskussion sachlich geführt mit Argumenten, aber nicht, dass man sagt, hier wird jetzt gekercht, ja, und das wird aus dem Internet genommen. Und das halte ich tatsächlich für ganz problematisch.
Nur ist Spotify ja eben keine Diskussionsplattform, wo man so leicht dann drauf reagieren kann. Also da halte ich das schon für ein probates Mittel, wenn man nachgewiesene Fake News, also Dinge, die wirklich nicht stimmen, die wissenschaftlich zum Beispiel in die falsche Richtung führen, weil es einfach wissenschaftlich nicht fundiert ist, zu markieren, weil es eben keine Antwort geben kann, die das kontextualisieren kann.
Ja, aber Wissenschaft ist ja ein Diskurs. Ja, da gibt es 5 Wissenschaftler und 6 Meinungen. Und zu sagen, da gibt es, weil das jetzt sozusagen das nicht wissenschaftlich bewiesen ist, das, Wissenschaft ist auch Herrschaftsmeinung und Minderheitenmeinung. Und man mag Herrn Melon ja nicht wollen oder nicht mögen, dann haben Sie halt einen anderen Virologen, den Sie einladen. Aber dass wir sagen, das ist die Wissenschaft und diese Daten lasse ich gelten und andere nicht, da kann ich nur sagen, also gucken Sie sich mal an, auch das British Medical Journal zum Beispiel, ja, hat große Probleme bei den klinischen Zulassungsstudien für die Impfung geäußert und jetzt vor kurzem die Herausgabe der Rohdaten gefordert. Wir wollen jetzt nicht sagen, dass das British Medical Journal ein schlechtes Journal ist, ja, das heißt, man kann Impfung kritisieren und ist damit immer noch auf dem Boden der Wissenschaft. Und Herr Melone ist jetzt ein Podcaster mit 45 Millionen Publikum, ja, der interviewt Hillary Clinton und Elon Musk und ich weiß nicht was und dem zu sagen, pass mal auf, du darfst das nicht machen, das halte ich tatsächlich eigentlich für kindisch, ja, weil damit ist der Rogan nicht aus dem Weg. Man wertet das eher noch auf, was er macht und es bleibt immer noch bei Voltaire. Wir diskutieren über Sachfragen und wir sagen nicht, die Meinung muss ich aus dem Internet löschen.
Dann nochmal die Frage an Bussa Thiam. Joe Rogan, der Podcaster und Comedian, der hat sich ja jetzt auch selber geäußert. Vielleicht aber nochmal einen Schritt zurück für alle, denen der jetzt nicht direkt ein Begriff war. Wer ist das denn genau?
Ja, also Rogan hat in den späten 80ern als Stand-Up seine Karriere gestartet, hat auch ein bisschen geschauspielert, wurde dann Moderator und Kommentator für die UFC, das ist die amerikanische Mixed Martial Art Organisation. 2009 hat er dann seinen Podcast begonnen, also lange bevor Podcasts zum Hype wurden. Und seine Idee war so ein bisschen Blödsinn, bisschen intellektuelle Forderung zu machen, Hauptsache alles ungefiltert und es sollte sich alles echt, also Real anhören. Und es ist einer der meistgehörten Podcasts weltweit. Einzelne Folgen sind bis zu 16 Millionen Mal heruntergeladen worden. Auf Spotify, der seit letztem Jahr für 100 Millionen US-Dollar die Exklusivrechte an dem Format hat, soll Rogan auf monatlich mindestens 11 Millionen Hörerinnen und Hörer kommen.
Und Joe Rogan hat jetzt auch auf diese Diskussion reagiert. Was sagt er denn?
Ja, er hat jetzt auf Instagram, auf seinem Instagram-Kanal, ein 10-minütiges Video gepostet und darin sagt er, dass es ihm leid tut. Das Video wurde auch schon über 2 Millionen Mal angeklickt. Außerdem sagt er darin, dass er ein großer Fan von Neil Young ist und er hat angekündigt, dass es in Zukunft bei kontroversen Themen verschiedene Gesprächspartner geben muss, also mehr Gegenpositionen. Und er hält den Disclaimer von Spotify auch für eine gute Idee, hat sich auch bei seinem Arbeitgeber bedankt und zu seiner Arbeit selbst hat er Folgendes gesagt.
You know, I do all the scheduling myself, and I don't always get it right. These podcasts are very strange because they're just conversations. And oftentimes I have no idea what I'm going to talk about until I sit down and talk to people. And that's why some of my ideas are not that prepared or fleshed out, because I'm literally having them in real time.
Ja, also er sagt, dass er einfach alles selbst plant, mit den Gästen letztendlich aber spontane Interviews führt und das auch einfach Teil seiner Podcast-Show ist, aber dadurch macht er eben nicht alles richtig.
Ja, Ulrike Gero, wenn Sie da diese Worte selber hören, wie reagieren Sie denn darauf? Ich finde ja, dass dieses "Ich plane alles selbst" dieses Problem ganz gut auf den Punkt bringt. Joe Rogan ist natürlich frei zu sagen, was er möchte. Er hat eine riesige Reichweite in den USA, haben wir ja auch gerade gehört. Das heißt aber auch, damit kommt ja eine Verantwortung, dann auch wirklich zu prüfen, ist das, was ich da verbreite, auch wirklich faktisch gesichert. Und da frage ich mich, die Frage haben Sie eigentlich auch gerade schon aufgeworfen, wäre Spotify da nicht trotzdem in einer Art Verantwortung, so eine Art ja, redaktionelle Kuratierung von Inhalten trotzdem durchzuführen, um eben nicht Falschinformationen wirklich an so viele Millionen Hörerinnen und Hörer weiterzugeben?
Nein, also ich meine, erstmal hat Rogan gerade gesagt, sometimes I don't get it right. Ja, er macht nicht immer alles richtig. Da frage ich mal, wer macht denn als Mensch immer alles richtig? Die Frage ist ja nur, gibt es in einem System ein Korrektiv? Das, was eben gesagt wurde, finde ich vernünftig. Ja, wenn man sagt, da ist jetzt dieser Melon gewesen und das ist beanstandungswürdig, dann kommt halt ein anderer Arzt und der sagt was anderes. Trotzdem bleibe ich dabei. Wissenschaft ist ein Diskurs und sie haben einige medizinische Evidenz inzwischen, dass die Impfung auch teilweise tendenziell problematisch ist. Ich hatte eben schon etwas dazu zitiert. Das heißt, das muss gesagt werden dürfen, ohne dass es da vorab ein Korrektiv gibt oder Spotify irgendwas kuratiert. Wir wollen uns doch darauf einlassen, dass wir noch live Diskussionen führen können, die nicht geplant sein müssen, in denen ab und zu mal etwa jemand etwas nicht richtig macht und dann kann das hinterher richtig gestellt werden. Ja? Das ist ein Diskurs. Aber ich wehre mich tatsächlich auch gegen diesen Begriff des absoluten wissenschaftlichen Faktums. Ich bin da einfach bei Sokrates, der eigentlich seine ganzen Klassen damals damit gemacht hat, immer nur zu fragen, ist das so? Ist das so?
Ich würde sagen, indem wir diese ungeplante Diskussion gerade führen, zeigt sich ja, dass das eigentlich auch ganz gut funktioniert. Da passiert was, da schreien viele auf, wir können differenziert drüber reden, oder?
Ganz toll, Dankeschön dafür, die Radiokultur.
In Frankreich läuft der Wahlkampf und die linken Parteien, die machen untereinander auch schon mal Wahlkampf, allerdings ohne die Zustimmung von allen. Da möchte ich gleich draufschauen mit meinem Gast Ulrike Gero, Europapolitik-Professorin an der Uni Bonn. Aber erstmal fasst Julia Borutta zusammen, was da los ist in Frankreich.
Ziel verfehlt. Zwar ist die ehemalige Justizministerin Christiane Taubira die klare Siegerin der Urwahl, doch die ersten Reaktionen am Abend zeigen, dass diese Wahl ihren Zweck nicht erfüllen wird. Die französische Linke bleibt weiter zersplittert und im Präsidentschaftswahlkampf chancenlos. Denn die Konkurrentinnen und Konkurrenten Taubiras erkennen, wie im Vorfeld angekündigt, das Ergebnis des Votums nicht an. Sie alle waren gegen ihren erklärten Willen von einer Art Bürgerbüro auf die Kandidatenliste der Urwahl gesetzt worden. Erzwungene Teilnahme. Folgerichtig erklärte Jean-Luc Mélenchon von der radikalen Linken La France Insoumise am Abend, er fühle sich von dem Votum nicht betroffen. Yannick Jadot, Präsidentschaftskandidat der Grünen, stellte klar, alles, was diese Vorwahl gebracht habe, sei eine weitere linke Kandidatur. Die Sozialistin Anne Hidalgo hingegen bedauerte die vergebene Gelegenheit zum Zusammenschluss. Sie hätte sich dem Votum gebeugt, wenn auch ihre wichtigsten Konkurrenten bereit gewesen wären, das Ergebnis der Urwahl anzuerkennen. So aber bleibt auch sie weiter im Rennen.
Frau Gero, wir haben es gehört, Kraft bündeln in so einer Art Gemeinschaftskandidatur, das ist gewünscht, damit eben die Chancen auf viele Stimmen für die Linke in Frankreich steigen. Klingt jetzt erstmal sinnvoll. Wie gucken Sie denn aber auf diese Reaktion, auf diese weitere Zersplitterung, die da ja jetzt das Ergebnis ist?
Ja, ist natürlich mein Leib- und Magenthema. Ich darf sagen, ich habe über die französischen Sozialisten meine Doktorarbeit geschrieben. Ja. Aber das ist natürlich ein Drama, was sich da abspielt, dass die französische Linke de facto völlig am Boden liegt. Ja, 6% für die PS bei den letzten Präsidentschaftswahlen. Die Grünen de facto nie mehrheitsfähig und Mélenchon, der da so einen Radikalpopulismus auf links macht. Und insofern wird sich das Präsidentschaftsgeschehen abspielen zwischen sozusagen Mitte-Rechts und ganz-Rechts, ja, Marine Le Pen und Macron. Und das ist problematisch, dass die ganzen linken Kandidaten da durchfallen werden durch den ersten Wahlgang, weil da natürlich auch die oppositionelle, das oppositionelle Geschehen in Frankreich irgendwie ausgehebelt ist. Ja, also ich gucke mit großer Trauer darauf und vor allen Dingen auch gucken Sie mal in Diskrepanz zu Portugal. Ja, seit gestern haben die da eine absolute Mehrheit, die Sozialisten. Ist ja schon interessant, was sich da zwischen Portugal und Frankreich an Unterschieden auftut mit Blick auf die politische Linke.
Und Sie haben es gerade gesagt, Sie haben Ihre Doktorarbeit zu dem Thema geschrieben. Das hatte ich auch gesehen. Da ging es um die Parti Socialiste im europapolitischen Kontext. Das war 1995, also Mitte der 90er. Wenn Sie jetzt die französische Linke der Mitte der 90er mit der heute vergleichen, ist da noch was übrig aus den 90ern oder ist das total aufgerollt, das Feld?
Da ist nicht mehr viel übrig und es hat tatsächlich mit Europa zu tun. Ja, also das könnte ich jetzt wirklich lange drüber reden, weil das habe ich in meinem letzten Seminar in Bonn gemacht. Ja, aber die sozusagen diese Entscheidung zwischen Sozialismus und Europa, ja, war für die französische PS seit Jahrzehnten ein ganz großes Thema, weil natürlich die EU, sagen wir mal, marktliberal ist, christlich dazu, transatlantisch. Und das sind alles Sachen, die die französische Linke nie gemocht hat. Ja, und daran hat sich das zerrieben. Können wir eigentlich Europa machen und weiterhin französisch links bleiben? Und das hat im Prinzip diese Partei völlig zersäbelt, aber Frankreich auch ökonomisch in immer Schleuderkurse gebracht. Und insofern ist das ein richtiges Problem, was da in Frankreich passiert.
Und da gibt es ja wirklich ein Problem. Ich meine, rechte bis rechtsextreme Parteien haben ganz okaye Umfragewerte momentan, Macron auch. Aber ja, zum Beispiel die konservative Valérie Pécresse, die rechte Marine Le Pen, auch der extrem rechte Éric Zemmour. Das heißt, da wäre doch eigentlich total Not an der französischen Linken. Warum können die da nicht über ihren Schatten springen und sagen, gut, wir vereinen uns auf eine und sind hoffentlich damit stark?
Naja, wie heißt das so schön? Les extrêmes se touchent, ja. Die Ränder berühren sich. Das heißt, wir haben ja gelernt, und das stimmt auch, ne, die Wählerwanderung ist tatsächlich von damals auch der französischen kommunistischen Partei und dann der französischen sozialistischen Partei, die ist zum Front National. Ja, da gibt es gar nichts zu vertun. Ich kann Walter Benjamin zitieren, ja, Populismus ist, wenn das Volk zu seinem Ausdruck beileibe nicht zu seinem Recht bekommt. Und das heißt, wenn das Ressentiment sozusagen, wenn die soziale Gerechtigkeit so groß wird und nicht gelöst wird und die Linke nicht punkten kann, dann geht das Ressentiment sozusagen nach rechts. Und das sehen wir in Frankreich fast wie in so einem Dokumentarfilm. Ja, es ist ganz, ganz schlimm.
Ulrike Gero, Europapolitikprofessorin hier im Deutschlandfunk Kultur, gerade in Berlin, sonst in Bonn. Vielen, vielen Dank fürs Dasein hier in der Sendung und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören.
Ich danke Ihnen.